Hallo und herzlich willkommen. Ja, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo auch von mir. Ich freue mich extrem auf unser heutiges Thema.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Stell dir vor, du bereitest dich auf die Nacht vor. Dein Tag war lang, dein Kopf arbeitet noch auf Hochtouren und du musst dieses gewaltige System, das wir unser Gehirn nennen, irgendwie herunterfahren.
Was ja oft gar nicht so einfach ist.
Genau. Wir ziehen ja nicht einfach den Stecker. Die meisten von uns stürzen eher langsam ab. Unsere heutige Mission in dieser ausführlichen Analyse ist es, genau diesen Übergang zu untersuchen, also vom wachen Chaos in die absolute nächtliche Ruhe.
Ja.
Wir haben dafür eine Quelle vorliegen, die extrem kurz ist, aber in ihrer Struktur wirklich unglaublich dicht.
Sehr dicht, ja.
Es handelt sich um mein persönliches Dokument. Eine Art Spickzettel, betitelt als Merktafel, vier Teile Ritual, Wilfried, exakt.
Und genau diese Prägnanz macht das Dokument so wahnsinnig lohnenswert für unsere tiefe Auseinandersetzung heute. Wir haben hier keine philosophische Abhandlung über den Schlaf, sondern eine messerscharfe, fast schon klinisch präzise Handlungsanweisung.
Richtig.
Wir werden heute nicht nur den reinen Text dieser Merktafel sezieren, sondern vor allem der Frage nachgehen, warum diese sehr spezifische, mathematisch anmutende Reihenfolge so extrem wirkungsvoll ist, um den menschlichen Geist zu fokussieren. Wir betrachten quasi die psychologische Architektur hinter diesen wenigen Zeilen.
Der Text verschwendet auch absolut keine Zeit und beginnt direkt mit der Bühne, also den physischen Rahmenbedingungen. Da steht extrem reduziert im Bett. Dunkel, Augen zu. Das liest sich fast wie eine Regieanweisung für ein Kammerspiel. Wenn ich das mit meinem eigenen Schlafzimmer vergleiche, wo vielleicht noch das Ladekabel blinkt oder ein Buch auf dem Nachttisch liegt, das ist schon eine ziemlich radikale Ansage.
Absolut.
Ich lese daraus vor allem den Versuch einer kompletten sensorischen Deprivation.
Richtig. Und das ist der entscheidende erste Schritt. Du als Zuhörer kennst das ja. Der Alltag ist geprägt von einer konstanten Reizüberflutung.
Oh ja.
Das Gehirn ist pausenlos damit beschäftigt, visuelle und räumliche Daten auszuwerten. Diese drei kurzen Befehle, im Bett, dunkel, Augen zu, ketten diese visuelle und physische Verbindung zur Außenwelt rigoros.
Es wird alles abgestellt.
Genau. Das Bett wird hier vom bloßen Möbelstück zu einem exklusiven funktionalen Raum umdefiniert. Die Dunkelheit und die geschlossenen Augen sind die zwingende Voraussetzung, um die äußere Reizverarbeitung des Gehirns abzuschalten.
Weil erst wenn der visuelle Kortex keine neuen Informationen mehr verarbeiten muss,
kann die innere kognitive Arbeit dieses Rituals überhaupt erst beginnen.
Und genau in diesem Punkt macht die Merktafel eine strukturelle Wendung, die mich beim Lesen wirklich aufhorchen ließ. In diese fast schon klösterliche Stille hinein bringt das Dokument eine sehr moderne Option. Da steht, optional läuft nur Musik, zum Beispiel Brain.fm, über Schlafkopfhörer.
Spannend, oder?
Sehr. Wir haben also diese klassische sensorische Reduktion und dann wird gezielt modernste Neuroaudiotechnologie hinzugefügt. Wenn ich das psychologisch betrachte, geht es hier ja nicht einfach darum, schöne Melodien zu hören, sondern um eine auditive Abschirmung, oder?
Wenn wir das in den größeren Zusammenhang stellen, sehen wir hier eine hochinteressante Synthese aus archaischer Kontemplation und angewandter Neurowissenschaft.
Ja.
Der Text erwähnt spezifisch Brain.fm, also funktionale Musik. Solche Plattformen nutzen Erkenntnisse über neuronale Oszillation, oft als Brainwave Entrainment bezeichnet.
Das heißt, die Musik macht was mit den Gehirnwellen.
Exakt. Die Musik ist so komponiert, dass sie durch bestimmte akustische Rhythmen die Gehirnwellen des Hörers stimuliert, sich den Frequenzen von tiefem Fokus oder eben Schlaf anzupassen.
Das heißt, wir ersetzen die unvorhersehbare akustische Welt, also das Auto auf der Straße, den Wind, das Knarren im Flur, durch eine kontrollierte, neurologisch optimierte Klanglandschaft.
Genau.
Der Schlafkopfhörer fungiert dabei wie eine physische Barriere. Der Geist wird quasi in einen hermetisch abgeriegelten Kokon gepackt.
Eliminierst die Variabilität der Umgebung. Und wenn dieser kontrollierte Raum geschaffen ist, erst dann greift die eigentliche Mechanik des Rituals.
Betrachten wir diese Mechanik mal genauer. Die Merktafel formuliert eine eiserne Regel für den Ablauf. Da heißt es: Regel, jede Bitte mindestens 7-mal in Gedanken wiederholen. Dann erst zur nächsten. Alles geschieht rein im Kopf. Nichts wird ausgesprochen. Als ich das gelesen habe, musste ich unweigerlich an meine eigenen Versuche denken, abends abzuschalten.
Das geht uns allen so.
Du liegst im Bett, bist eigentlich erschöpft, aber plötzlich fängt dein Gehirn an, eine E-Mail zu analysieren, die du vor 3 Jahren verschickt hast.
Oder einen hypothetischen Streit für den nächsten Tag zu proben.
Genau das. Wenn ich mir diese Regel ansehe, einen Satz 7-mal zu denken und mitzuzählen, dann wirkt das auf mich wie eine gezielte Erhöhung der kognitiven Last. Man gibt dem Arbeitsspeicher des Gehirns eine Aufgabe, die gerade komplex genug ist, um anderes Gedankenkreisen zu blockieren.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Warum funktioniert genau diese kognitive Auslastung so gut?
Deine Beobachtung mit dem Arbeitsspeicher trifft den Kern der Sache.
Okay.
In der Neurologie sprechen wir oft vom sogenannten Default Mode Network, dem Ruhezustandsnetzwerk des Gehirns. Das ist genau das Netzwerk, das aktiv wird, wenn wir keine spezifische Aufgabe haben.
Und das fängt dann an zu wandern? Es produziert dieses unkontrollierte, oft angstgetriebene Gedankenwandern. Die Regel der 7 ist ein brillanter mentaler Override. Du musst den spezifischen Wortlaut aufrufen, du musst die Bedeutung erfassen und parallel dazu musst du einen Zähler im Kopf mitlaufen lassen. 1, 2, 3 bis 7.
Es bindet also exakt die Kapazitäten, die sonst für das Grübeln genutzt würden.
Ganz genau. Für das Grübeln bleibt schlicht keine Bandbreite mehr übrig. Und der zweite Teil der Regel, dann erst zur nächsten, etabliert eine strikte Sequenzialität.
Man darf nicht vorgreifen.
Du darfst nicht vorpreschen. Es zwingt den Praktizierenden zu einer radikalen Präsenz im aktuellen Moment. Es ist eine mentale Firewall gegen die Ungeduld. Frag dich mal selbst, wie oft du beim Meditieren oder Entspannen schon in Gedanken beim nächsten Schritt bist.
Ständig. Und hier wird es wirklich interessant, wenn wir uns nun ansehen, womit diese Firewall gefüllt wird. Schritt 1 ist in der Notiz mit Reinigung überschrieben.
Mhm.
Der genaue Wortlaut, der 7-mal gedacht werden soll, lautet: Liebe geistige Begleiter, ich bitte um die geistige Reinigung von unserem Haus bzw. unserer Wohnung und ich bedanke mich dafür.
Ja.
Was mir linguistisch sofort auffällt, ist die Adressierung: Liebe geistige Begleiter. Das ist kein dogmatischer Begriff. Es ist sehr offen formuliert.
Die Terminologie ist bemerkenswert inklusiv. Sie verzichtet komplett auf religiöse Spezifizität. Ob der Anwender dabei an das eigene Unterbewusstsein, an psychologische Archetypen, an das Universum oder an Engel denkt, das bleibt völlig ihm überlassen.
Es holt quasi jeden ab.
Psychologisch betrachtet externalisieren wir in diesem Moment unsere Handlungsabsicht. Wir übergeben die Verantwortung für den Prozess an eine wohlwollende Instanz, was sofort entlastend wirkt. Aber viel spannender ist eigentlich noch das Objekt der ersten Bitte.
Ja, das ist ein faszinierender Aspekt. Man beginnt das Ritual nicht bei sich selbst. Man beginnt bei der Architektur. Die geistige Reinigung von unserem Haus bzw. unserer Wohnung. Man zieht quasi zuerst einen mentalen Perimeter um sich herum.
Es ist die Etablierung einer sicheren Basis. Du liegst physisch in diesem Raum. Dieser Raum hat im Laufe des Tages Energien aufgenommen. Vielleicht hast du dort gearbeitet, vielleicht gab es Stress oder Unruhe.
Ein Streit vielleicht.
Genau. Wenn du diesen äußeren Container nicht zuerst klärst, wie soll dann das Innere zur Ruhe kommen? Das Haus ist die Schale. Das Ritual verlangt, dass du diese Schale gedanklich auskehrst. Es ist ein Akt der mentalen Hygiene, bevor du dich deiner eigenen Person widmest.
Wenn wir uns die Grammatik dieses Satzes weiter ansehen, stolpern wir unweigerlich über das Ende. Da heißt es: und ich bedanke mich dafür. Die Bitte um Reinigung und der Dank passieren im selben Satz, ohne zeitliche Verzögerung.
Mhm.
Man wartet nicht auf ein Resultat, man bedankt sich im Moment der Formulierung.
Das Faszinierende daran ist, diese zeitliche Kollapswirkung. Bitte und Dankbarkeit verschmelzen zu einer einzigen emotionalen Haltung.
Wie meinst du das genau?
Wenn wir etwas erbitten, signalisieren wir unserem Gehirn oft unbewusst einen Zustand des Mangels. Uns fehlt etwas. Wir brauchen Reinigung.
Ah, verstehe.
Dankbarkeit hingegen ist der ultimative neurologische Zustand der Fülle und der Sicherheit. Indem der Dank unmittelbar und im Präsens angehängt wird, programmierst du eine tiefe Erwartung von Erfolg in dein Nervensystem.
Das ist clever.
Du signalisierst deinem Körper, die Reinigung ist bereits vollzogen. Der Raum ist sicher. Und das wiederholst du 7-mal.
Das ist ein extrem starkes Fundament. Wir haben also unser Haus, unsere Basis gereinigt und gedanklich abgesichert. Und jetzt betreten wir den Hauptteil des Rituals, die Schritte 2 bis 4.
Ja.
Was die Struktur hier macht, ist wirklich bemerkenswert. Es etabliert sich ein unverrückbarer Rhythmus. Jeder der folgenden Schritte wird exakt 7-mal wiederholt. Jeder beginnt mit der Anrufung der Begleiter und jeder schließt mit der sofortigen Dankbarkeit ab.
Es wirkt fast wie ein Mantra.
Der Refrain eines sehr alten Liedes, ja. Gehen wir in Schritt 2, der den Titel Segen trägt. Der Satz lautet: Liebe, geistige Begleiter, ich bitte um den Segen für Person oder Personen und für mich und ich bedanke mich dafür.
Auffällig ist hier die Erweiterung des Fokus. Wir verlassen den unbelebten Raum und wenden uns den Menschen zu. Und die Reihenfolge der Platzhalter in der Merktafel ist hochgradig relevant. Da steht für Person/Personen und für mich.
Zuerst die anderen, dann man selbst.
Der Anwender stellt die anderen, Familie, Freunde, geliebte Menschen, vor sich selbst.
Es ist ein Moment der absoluten Selbstlosigkeit direkt vor dem Einschlafen. Das Ego, das uns tagsüber so oft antreibt und nachts oft wach hält, weil es sich um die eigene Wichtigkeit dreht, wird hier bewusst zurückgenommen.
Ein sehr schöner Gedanke, ja.
Und der Begriff Segen hat eine sehr weiche, fast schon schützende Qualität, oder? Wie würdest du das einordnen?
Ein Segen ist seiner Natur nach eine allgemeine, allumfassende, positive Absicht. Es ist kein spezifischer Wunsch für ein bestimmtes Ergebnis, also man bittet nicht um eine Gehaltserhöhung oder so, sondern eher ein atmosphärisches Wohlwollen.
Man hüllt die Leute in was Gutes ein.
Genau. Man hüllt die genannten Personen und sich selbst in eine grundlegende Positivität. Es ist ein passiver Zustand des Wohlwollens.
Und genau dieser passive Zustand ändert sich in Schritt 3 dann ziemlich dramatisch. Hier schaltet der Text spürbar einen Gang hoch. Schritt 3 behandelt Führung und Schutz.
Richtig.
Der Wortlaut: Liebe geistige Begleiter, ich bitte um Führung und Schutz für Personen und für mich und ich bedanke mich dafür. Wenn Schritt 2 die weiche Decke war, unter der wir liegen, dann fühlt sich Schritt 3 an, als würden wir uns Rüstung und Kompass für den nächsten Tag bereitlegen.
Tät. Wir bewegen uns vom allgemeinen Wohlwollen zur aktiven Begleitung.
Weil das Leben eben nicht nur passiv ist.
Führung adressiert die kognitive Ebene unserer zukünftigen Existenz. Es ist das Eingeständnis, dass das Leben komplex ist, dass wir vor Entscheidungen stehen, bei denen unsere eigene Weisheit vielleicht einfach nicht ausreicht.
Wir bitten um Navigation durch die Unwägbarkeiten des kommenden Tages.
Und Schutz hingegen adressiert die defensive Ebene. Es ist die Errichtung einer Barriere gegen Schaden, sei er physischer, emotionaler oder mentaler Natur.
Das Ritual bereitet uns also nicht nur auf den Schlaf vor, sondern rüstet uns gedanklich bereits für das Erwachen.
Das ist der Punkt, ja.
Wir haben das Haus geputzt, wir haben uns und unsere Liebsten in Wohlwollen gehüllt, wir haben uns Navigation und Verteidigung gesichert. Das führt uns unweigerlich zum absoluten Höhepunkt dieser Kette, Schritt 4.
Der finale reguläre Schritt.
Die Überschrift ist ein einziges Wort: Heil. Der Satz lautet: Liebe geistige Begleiter, ich bitte um das Heil für Personen und für mich und ich bedanke mich dafür. So, was bedeutet das nun im Kontext dieses Rituals? Das Wort Heil nutzen wir im modernen Alltag ja kaum noch. Es wirkt fast antiquiert.
Es ist ein linguistisches Schwergewicht. Dass dieses Wort den Abschluss der strukturierten Bitten bildet, ist absolut kein Zufall.
Historisch gesehen hat es ja viel Gewicht.
Heil steht etymologisch für das absolute Ganze. Es meint die vollkommene Unversehrtheit. Und zwar nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern eine tiefe, fundamentale Integrität auf physischer, mentaler und spiritueller Ebene.
Es geht also weit über Schutz hinaus.
Während Schutz eine Reaktion auf eine Bedrohung ist, ist das Heil der ultimative, unangreifbare Zielzustand des Seins.
Es ist die absolute Vervollständigung. Wenn wir das mathematisch betrachten, wir haben jetzt 4 Schritte durchlaufen. Jeden Schritt haben wir unter voller kognitiver Belastung 7-mal wiederholt.
Das sind 28 Sätze.
28. Exakt formulierte, komplexe Sätze. Das Gehirn hat in dieser Zeit nicht eine Sekunde lang die Chance gehabt, über die Steuererklärung oder den Stau am Nachmittag nachzudenken. Wir haben es durch eine hochgradig disziplinierte linguistische Architektur geschleust.
Und genau diese Disziplin ist der Schlüssel zum letzten Teil der Merktafel. Denn nachdem diese Architektur durchschritten ist, bricht das Dokument seine eigenen Regeln komplett.
Dieser Moment im Text ist faszinierend. Nach all dieser Strenge steht da plötzlich Ganz schlicht danach, du denkst eine eigene Affirmation, dein Thema in Gedanken so, wie es für dich passt.
Einfach so.
Einfach so. Keine Siebener-Regel mehr, keine vorgefertigten Sätze, so wie es für dich passt. Der Text entlässt uns in die absolute Freiheit.
Diese psychologische Befreiung am Ende ist ein Meisterstück des Dokuments. Lass uns mal analysieren, in welchem Zustand sich der Geist des Anwenders an exakt diesem Punkt befindet.
Okay.
Du liegst in der sensorischen Deprivation. Du hast das Default Mode Network deines Gehirns durch 28 konzentrierte Wiederholungen in die Schranken gewiesen. Dein Bewusstsein wurde systematisch von der äußeren Umgebung über deine Mitmenschen bis hin zur ultimativen Vorstellung von Ganzheit geführt.
Man ist quasi weichgekocht, aber im positiven Sinn.
Breitenfeld. Und genau in diesem Vakuum der Stille, wo der Widerstand des Alltags komplett gebrochen ist, pflanzt du deinen eigenen Samen. Deine individuelle Affirmation.
Es ist, als hätte man die ganze Zeit Tonleitern geübt, nach strengsten Vorgaben, um die Finger zu wärmen. Und dann, wenn die Technik perfekt sitzt, darf man ein völlig freies Jazz-Solo spielen.
Guter Vergleich.
Die Wirksamkeit dieser eigenen Affirmation, ob es nun um Selbstvertrauen, Heilung oder Gelassenheit geht, muss an diesem Punkt um ein Vielfaches höher sein, als wenn man sie einfach so im Auto auf dem Weg zur Arbeit vor sich hin murmelt. Das Bewusstsein ist an diesem Punkt völlig störungsfrei.
Ganz genau. Die Affirmation steht eben nicht am Anfang, wo sie noch gegen den Lärm der To-Do-Listen ankämpfen müsste. Sie ist die Krönung einer hochstrukturierten Reinigungsprozession. Das Ritual nutzt die Strenge als Vehikel, um die ultimative Freiheit des eigenen Denkens überhaupt erst zu ermöglichen.
Das ist eine fantastische Perspektive auf dieses kurze Dokument. Fassen wir diese tiefe Auseinandersetzung für dich, der uns gerade zuhört, noch einmal zusammen?
Gerne.
Wir haben gesehen, wie eine unscheinbare Merktafel für ein abendliches Ritual ein massives psychologisches Werkzeug sein kann. Es beginnt mit der radikalen Abschottung durch Dunkelheit und optionaler frequenzbasierter Musik.
Die physische Barriere.
Dann nutzt es die Regel der Sieben, um den zappeligen Verstand an die Leine zu nehmen. Und dann baut es eine logische Brücke. Von der Reinigung des physischen Raums über das wohlwollende Netz des Segens hin zur aktiven Bitte um Navigation und Schutz, gipfelnd im Konzept der absoluten Ganzheit, dem Heil.
Und das alles mit einem klaren Ziel.
Richtig. All das dient nur dem einen Zweck, das Feld vorzubereiten für deinen eigenen völlig freien Gedanken am Ende.
Was uns diese Analyse letztlich zeigt, ist eine fundamentale Erkenntnis über die Natur des Loslassens. Einschlafen muss nicht bedeuten, einfach vor der Erschöpfung des Tages zu kapitulieren.
Man muss nicht einfach abstürzen.
Nein. Es kann eine aktive architektonische Meisterleistung sein. Man programmiert den Geist gezielt, Satz für Satz, Zahl für Zahl, in die Ruhe hinein. Es ist die bewusste, strukturierte Übergabe des wachen Verstandes an die Nacht.
Eine aktive Übergabe, das trifft es perfekt. Es geht um Intention statt Zufall bei der Wahl unserer letzten Gedanken.
Und genau dazu möchte ich dir, der uns jetzt zuhört, noch einen finalen Gedanken mit in deinen eigenen Abend geben. Etwas, das über die bloße Mechanik dieser Merktafel hinausgeht.
Ich bin gespannt.
Wenn Worte, die wir nur im Stillen denken, in der Lage sein sollen, unser Zuhause mental zu reinigen, uns Führung zu bringen und unseren Geist so tiefgreifend auf den Schlaf vorzubereiten, was sagt das eigentlich über die schöpferische Kraft dieser letzten Gedanken aus, unmittelbar bevor wir in das riesige Unbewusste abtauchen?
Wow.
Formen wir in diesen ruhigen Minuten vor dem Einschlafen vielleicht nicht nur die Qualität unserer Nacht, sondern bereiten wir damit womöglich schon unweigerlich schon die emotionale Realität und unsere Grundhaltung für den gesamten nächsten Morgen vor? Es lohnt sich wirklich darüber nachzudenken, wer der Architekt deiner Gedanken ist, wenn das Licht ausgeht.
Ein großartiger Gedanke, um diese Analyse abzuschließen. Die Architektur unserer Nächte und unserer Tage beginnt genau dort in der Dunkelheit, mit geschlossenen Augen. Vielen Dank, dass du dich heute mit uns auf diese tiefe Auseinandersetzung eingelassen hast.
Es war wirklich spannend.
Es war uns eine Freude, dieses Dokument mit dir zu entschlüsseln. Pass gut auf dich auf und vielleicht beobachtest du heute Abend ja mal, wohin deine Gedanken wandern, bevor du einschläfst. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiedersehen und eine sehr erholsame Nacht.